Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zum Podcast der Sozialgestaltung. Zusammen mit meinem Kollegen Markus Sobotke freuen wir uns heute auf einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Frau Dr. Alexia Zurkuhlen.
Guten Tag.
Frau Zurkuhlen ist Vorständin des Kuratoriums Deutscher Altershilfe e.V. Sie war davor geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Vereins Gesundheitsregion Köln-Bonn und Geschäftsführerin der HRCB Projekt GmbH und Institutsleiterin des GWI-Instituts für Gesundheitswirtschaft. Und wir freuen uns, Sie heute hier zu haben, Frau Zurkuhlen. Mit einer Vorständin des Kuratoriums für Deutsche Altershilfe wird es um Pflege gehen. Aber vorab würden wir gerne ein bisschen was über Sie erfahren und natürlich auch über das Kuratorium Deutsche Altershilfe. Und ich habe es vorhin extra betont, e.V. mit einer ganz besonderen Form. Und vielleicht steigen wir damit ein bisschen ein. Wie sind Sie zu dem Thema Pflege, ältere Menschen gekommen? Sie haben, finde ich, auch einen ganz spannenden Lebensweg schon bis hierhin bestritten, haben studiert in Frankreich, Irland und Deutschland, kennen vielleicht auch die Perspektive der Gesundheitswirtschaft aus anderen europäischen Ländern. Was treibt Sie an, sich so für die Pflege zu engagieren?
Herzlichen Dank für die Frage. Ja, mein Interesse für Pflege kommt aus der gesundheitspolitischen Governance Herausforderung dieses Themas. Ich habe Politikwissenschaft in Frankreich studiert und dort ist das Thema unter anderem der Kunstfehler im Verwaltungsrecht verankert. Und dieser Aspekt aus dem öffentlichen Recht, das zu verfolgen, hat mich eigentlich dazu gebracht, auch im internationalen Recht immer die gesundheitspolitischen Themen zu verfolgen und dadurch natürlich weniger aus medizinischer oder pflegewissenschaftlicher Perspektive, sondern viel unter den Fragen, wer hat welche politische Agenda, wer hat welche Macht tatsächlich auch. Und das ist gerade im gesundheitspolitischen Bereich immer hochrelevant, welche Einflusssphären noch bedient werden und in welchem Fall dann aber natürlich aus Versorgungsforschungsperspektive oder versorgungswissenschaftlicher Perspektive auch eine qualitative Verbesserung und Optimierung der Leistungsangebote in der Medizin und in der Pflege eben durchgebracht werden können. Und das ist genau dieser Spagat, der es einfach so spannend macht zu schauen. Man hat natürlich das Interesse der Bevölkerung im Sinn und möchte mit den vorhandenen Ressourcen die bestmöglichsten Angebote unterbreiten. Die müssen natürlich aber auch finanziert werden und die müssen auch erbracht werden. Das heißt, man hat wirklich aus jedem Aspekt, ich sage jetzt mal der gesellschaftlichen Hauptthemen, einen großen Einfluss auf auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und schließlich, und dann kommen wir wieder, dann ist der Bogen zur Politikwissenschaft komplett, hat eben gerade Gesundheit und der Zugang zu Gesundheitsangebote, Versorgungsangebote in Gesundheit und Pflege hat einen großen Effekt auf die Stabilisierung von Demokratien. Und ich glaube, das ist, was mich dann wiederum immer wieder antreibt, nicht den Mut zu verlieren und immer wieder auch in Richtung Reformen zu gucken, die dann doch diesen großen Wurf auch möglich machen oder zumindest dem einen kleinen Schritt näher kommen. Leider ist es aber so, dass die auch gerade wirtschaftlichen Herausforderungen oder auch Rahmenbedingungen es nicht möglich machen, unbedingt diese Plethora an Angebote nach wie vor aufrechtzuerhalten. Und deswegen kommen wir dann in dieses Abwägen und in das politische Spiel, beziehungsweise auch in dem Verständnis des, was ist denn möglich und was wäre denn ein kleiner Schritt aussehen kann, aber dann doch mit einem großen Effekt für die weitere Sicherstellung von Leistung.
Da steigen wir auch gleich noch viel tiefer ein. Aber Sie haben eingangs erwähnt, Frankreich hat einen kleinen Fehler. Da ist die Gesundheitspolitik, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Verwaltungsrecht.
Kunstfehler, das war der Beispiel mit den Kunstfehlern, die tatsächlich dann dem Verwaltungsrecht unterliegen. Natürlich, die Gesundheitspolitik ist dann nach wie vor auch in anderen Händen. Das Studium in Frankreich war tatsächlich sehr geprägt von dem öffentlichen Recht. Das ist noch etwas, Politikwissenschaft in Frankreich, etwas anders als in Deutschland. Das ähnelt zum Teil der Verwaltungswissenschaften, aber eben auch den großen Teil des öffentlichen Rechts. Und das war mein Zugang zu, warum Gesundheitspolitik war eigentlich über die rechtliche Perspektive und darüber hinaus eben auch das internationale Recht, was mich dann wiederum auch zu den internationalen Strukturstärkungsprojekte geführt hat, die ich im Ausland auch managen durfte. Oder beziehungsweise aus Deutschland für Projekte, die in Nordafrika, Zentralasien sich befanden. Und da habe ich eben auch gelernt, wie sehr die Finanzierungsaspekte, die wirtschaftlichen Aspekte, die Qualität der erbrachten Leistungen einfach zusammenhängen und einen großen Mehrwert für die Stabilisierung der Gesellschaft erzwingen kann.
Und was haben Sie noch mitgenommen persönlich aus Ihrem Studium in Frankreich? Außer, dass vielleicht der Wein gut ist und das Essen?
Ich bin Deutsch-Französin, bin in Frankreich aufgewachsen. Deswegen war es auch das erste Studium, was ich dort erbracht habe. Was ich mitgenommen habe aus dem Studium in Frankreich, war insbesondere die Zeit eben in Straßburg und dieser europäische Geist und auch das Vernetzen in gewissen Handlungsfelder der Politik. Einige Politikfelder sind ja von dem EU-Recht auch als communautarisé eben angesehen. Also die sind dann unter europäischer Federführung, manche wiederum nicht. Gesundheit ist da die Ausnahme. War es zumindest sehr klar und deutlich noch vor 25 Jahren, als ich studiert habe, dass es keine europäische Gesundheitspolitik gab. Und es ist extrem interessant zu beobachten, wie man dennoch merkt, dass peu à peu in einigen Detailfragen oder was wie Detailfragen aussehen könnte, in einigen Fragen der Gesundheitspolitik dann doch auch der Mehrwert der Zusammenarbeit erkannt wird. Ich habe zu dem Thema promoviert, wie Zivilgesellschaft, organisierte Zivilgesellschaft einen Einfluss auf die Global Health Strategie der EU haben kann. Und das war weit vor der Corona-Pandemie. Das war 2007 bis 2013, dass ich die Promotion geschrieben habe. Und es war sehr frustrierend zu merken, wie dann schließlich 10 Jahre später nichts dafür gemacht worden ist, dass man zum Beispiel eine gemeinsame EU-Politik zu dem Zugang zu den Impfstoffen hatte, dass man keine gemeinsame Entscheidungen hatte, wie mit einigen Restriktionen oder auch die Testungsstrategien oder weiteren. Da hätte man durchaus auch wirtschaftliche Effekte erzwingen oder erwirken können, die sich sehr positiv auf die gesamte Handlung rund die Pandemie auswirken können für die Gesellschaft. Das Wichtige und was mir immer wieder am Herzen liegt, ist, es muss einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und das ist eben auch diese Motivation und dieser Driver zu, warum Gesundheitspolitik und warum jetzt insbesondere die Thematiken rund um die Alten- und Pflegepolitik.
Also ich beobachte es so in den letzten 5 Jahren, dass auch auf Betreiberseite man sich versucht, mehr zu vernetzen innerhalb der Europäischen Union. Gerade Gesundheit ist ja ein Thema, was sehr lokal organisiert und strukturiert ist. Das, was in Frankreich funktioniert, funktioniert in Deutschland nicht. Wir haben andere Finanzierungsmechanismen bis hin zu anderen Vorgaben. Selber für ein Unternehmen gearbeitet mit einem französischen Gesellschafter. Und wenn meine französischen Kollegen sich hier in Deutschland die Pflegeheime oder auch Rehabilitationskliniken anschauten, fragten die immer als erstes, warum sind eure Fenster nicht verschlossen? Was in Deutschland undenkbar ist, weil man eigentlich einen Unterbringungsbeschluss für so etwas braucht, ist in Frankreich eine Normalität. Also das sind so ganz grundsätzliche Sachen, die einerseits in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich geregelt sind. Nichtsdestotrotz stoßen wir an ähnliche Probleme. Und das ist vielleicht auch der richtige Weg, sich da ein bisschen mehr auszutauschen und zu gucken, wo kann man was gemeinsam machen. Und ich denke, da haben wir aus der Pandemie auch einiges gelernt. Manchmal braucht es ja den Ernstfall, um weiter voranzukommen. Ihr Lebenslauf hat Sie ja dann über verschiedene Stationen zum Kuratorium Deutscher Altershilfe geführt als Alleinvorständin. Was ist die Geschichte des Kuratoriums Deutscher Altershilfe? Also wenn man es liest, Sie haben gerade Ende Januar 2 neue Mitglieder bekommen, bestellt durch unseren Bundespräsidenten Steinmeier. Also man ist das, glaube ich, auch aus Lebenszeit. Erzählen Sie uns mal ein bisschen.
Das Kuratorium Deutscher Altershilfe hat eine sehr beeindruckende Geschichte und auch sehr inspirierend. Wilhelmine Lübcke als Ehefrau des Bundespräsidenten hatte sich damals stark gemacht für die Entstehung des Kuratoriums. Und das hat auch diese lange Tradition jetzt seit nunmehr mehr als 63 Jahren, sich für die Vielfalt im Alter einzusetzen und für alle Lebenssituationen der Personen im Alter, für alle Menschen im Alter. Was damit bezweckt werden sollte, ist ein ganz besonderer Merk auf die Lebenssituation von älteren Menschen, die eben sehr unterschiedlich sein können. Sie unterscheiden sich je nach Wohnraum, je nach Familienstrukturen, je nach natürlich auch finanziellen Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden. Die Gesellschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich eine ganz andere war als die heutige, die einen hohen Armutsstand von hinterlassenen Witwen zum Beispiel verzeichnete. Dieser Vernetzungsgedanke und dieses unabhängige Beraten und Untersuchen der gesellschaftlichen Strukturen und der daraus auch entwickelten Maßnahmen, um Leben im Alter auch zu unterstützen, zu begleiten in ihrer Vielfalt, das war, glaube ich, das ganz große Anliegen. Wir freuen uns sehr, dass wir seit Ende 25 unsere zwei neuen Kuratoren haben gewinnen können. Unser Bundespräsident sie berufen hat auf Lebenszeit, das ist völlig richtig. Und Frau Vogler war, glaube ich, bei Ihnen bereits auch im Podcast. Eine sehr schöne Folge. Und Herr Dr. Westerfellhaus hat ebenfalls die Reihen der Kuratoren ergänzt. Es sind circa 60 Personen, die sich alle auszeichnen durch ihre ganz überragende Karriere in den Beantwortungen der Fragen rund ums Alter. Antworten können einerseits aus Wissenschaft kommen. Wir haben unter unseren Kuratoren viele Professorinnen und Professoren, die sich zum Beispiel federführend oder auch als Vorreiter für die Entstehung der Gerontologie oder der Pflegewissenschaften auch herausragend positioniert haben. Es können aber auch aus der Praxis Sozialdezernenten und Dezernentinnen sein, die sich auch ganz besonders engagiert haben für das Umsetzen von innovativen Ansätzen für das Leben im Alter in ihren Kreisen, in ihren Kommunen. Das können weitere Personen aus Kunst und Kultur sein, die sich auch für eine Sichtbarkeit des Alters engagiert haben oder daran Interesse gefunden haben. Und an sich ist es also eine Community of Interest, die mit ganz vielen Facetten, mit ganz vielen unterschiedlichen Kernexpertise auch austauscht. Wir haben jährlich eine Mitgliederversammlung, wo wir uns auch über unsere Aktivitäten unterrichten. Durch die Berufung auf Lebenszeit haben wir auch eine sehr schöne Spanne von sehr aktiven und noch berufstätigen Kuratoren über Personen, die sich ehrenamtlich noch weit über 80 engagieren, nicht nur im Kuratorium, sondern auch bei Ihnen vor Ort in Vereinen, in weiteren Stiftungen oder auch in Schriften. Wir haben sehr aktive Autorinnen und Autoren unter unseren Kuratoren und das hilft uns auch natürlich, im Kontakt zu bleiben mit diesen Lebenswirklichkeiten.
Man kann auch, wenn man möchte, bei Ihnen auf der Homepage nachschauen, welche Kuratoren es gibt, wer bei Ihnen Mitglied ist. Ich habe auch mal drauf geschaut, unter anderem auch Dr. Bodo de Vries, der auch schon in diesem Podcast war.
Völlig korrekt. Das war auch eine sehr lebhafte Folge.
Ja, er hat viel, viel erzählt. Wie kommt es dazu, wenn man, also der Bundespräsident bestellt, jetzt kennt er sich sicherlich ein bisschen aus, aber dass er sich so tief in allen Pflegebereichen auskennt, weiß ich nicht, es gibt bestimmt irgendwo einen Vorschlag. Kommt der aus der Mitgliederversammlung? Kommt der von Ihnen?
Der kommt aus der Mitgliederversammlung.
Okay.
Der Vorschlag für neue Kuratorinnen und Kuratoren kommt aus der Mitgliederversammlung und wird dann dem Bundespräsidialamt als Beschluss weitergegeben. Die Anzahl der Mitglieder hält sich stabil rund um 60 Personen.
Und Sie sind eine starke Stimme in der Pflege als KDA schon immer gewesen. Nicht erst seit 5 Jahren oder 10 Jahren, sondern auch schon vor 20, 30, 40 Jahren. Mit einer guten Vernetzung innerhalb der Branche zu Wissenschaft, wie Sie es schon erläutert haben, aber auch zu Betreibern, zu Kommunen, so dass man das gut auch miteinander koordinieren kann. Das ist auch das, was ich schätze am KDA, dass es kein reines Wissenschaftsinstitut oder Verein ist, sondern in dem Fall eine Organisation, die auch sehr nah an der Wirklichkeit der Menschen, aber auch an den Unternehmen dran ist, die diese Dienstleistungen erbringen, in welchen Bereichen auch immer. Ganz kurz noch eine letzte Frage zum KDA. Irgendwie muss ich das ja finanzieren.
Das KDA hat tatsächlich die große, große Freude, schon seit Jahren, sich als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu sehen. Diese Brücke, die können wir gehen, denn wir arbeiten auf Projektbasis. Das heißt, wir setzen Projekte um, in denen wir die Erkenntnisse vor Ort gewinnen können, worauf wir dann evidenzbasiert auch Empfehlungen aussprechen können. Und das war schon immer so. Das machen wir auch weiter. Und das ist meines Erachtens auch ganz wichtig, weil das zeichnet uns aus. Einerseits sind wir dadurch auch überparteiisch und unabhängig. Andererseits verlieren wir den Zugang zur Realität nicht und können dennoch Wissenschaft und evidenzbasiert arbeiten. Das hilft natürlich auch in den Beratungsaufgaben, die wir zum Beispiel mit Kommunen auch gemeinsam dann ausrichten, dass wir sagen können, wir wissen es, weil wir es selbst gesehen, erhoben, evaluiert haben und dass wir daraus eben Empfehlungen aussprechen können und Maßnahmen entwickeln können, Hand in Hand mit den Akteuren vor Ort. Das ist ganz besonders wichtig. In der ganzen Laufzeit des Kuratoriums haben wir noch nie eine strukturelle Finanzierung erhalten. Das hat den Vorteil, dass wir unabhängig sind. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass auch unsere Existenz nicht immer gewährleistet ist und nicht grundgesichert ist. Der Zugang zu den geförderten Projekten und zu Fördergeldern ermöglicht uns natürlich dadurch auch ein weiteres Bestehen.
Das heißt, Sie gehen eben wirklich auch über die Projekte und damit in der Verbindung von Praxis und Wissenschaft, auch über eine Finanzierung, weil ohne wird es nicht funktionieren. Mhm. Und auch da kann man sich auf Ihrer Homepage ganz gut informieren. Ich finde, es steht recht weit oben und das fand ich einfach auch nett vom Namen, habe ich mal reingeschaut. Gab eine Studie von Ihnen begleitet mit der AWO Seniorendienste, unsere kleine Farm 2. So ein bisschen Praxisbeispiele, woran Sie sich beteiligen, um auch nachzuweisen, wie kann man Veränderungen in dem Lebensalltag der Menschen bewirken, mit welchen guten Konzepten. Da sind wir dann auch schon bei der Pflege.
Ich würde noch einmal ergänzen wollen. Unsere Finanzierung ist eine Mischung aus einerseits geförderten Projekten. Die Fördergeber können sowohl Landesministerien wie auch Bundesministerien sein. Und im Rahmen der Zuwendung für diese Förderprojekte können wir auch wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigen. Aber wir nehmen natürlich auch Angebote an von Gleichgesinnten, die uns dann auch in weiteren Projekten beauftragen, mit ihnen gemeinsam zum Teil den wissenschaftlichen Aspekt einer Untersuchung mit ihnen durchzuführen. Und nicht zuletzt, Sie haben es erwähnt, als Verein und gemeinnützige Organisation nehmen wir auch Spenden an. Und seit Jahren haben wir auch treue Spenderinnen und Spender, die uns da auch unterstützen, unsere Arbeit weiter durchführen zu können.
Vielen Dank für die Einblicke in das KDA.
Alexia, du bist Vorständin im KDA. Wenn du deine Arbeit jemandem erklären müsstest, der dich nicht kennt, wie würdest du deinen beruflichen Fokus in wenigen Sätzen beschreiben?
Lieber Markus, in wenigen Sätzen ist natürlich immer so die Herausforderung. Aber über die Jahre hat man es ja geübt. Die Rolle der Vorständin des KDAs ist, die gute Arbeit des KDAs sichtbar zu machen. Das KDA hat einen großen Stellenwert in der Pflege und unter den Akteuren der Altenpolitik. Diesen guten Ruf muss verteidigt werden. Das mache ich sehr gerne. Das ist auch sehr einfach, weil wir durch die Projektarbeit sehr gute und immer sehr neue Erkenntnisse haben von den Bedarfen und den Stellschrauben, die zu drehen sind, um da auch weiterhin gute Alterspolitik zu betreiben. Jenseits dieser Sichtbarkeit, die ich erreichen möchte, bin ich natürlich auch interessiert intrinsisch an die tatsächliche Arbeit in den Projekten. Ich bin eng im Austausch mit den Projektleiterinnen und Projektleiter. Und als Netzwerkerin bin ich ganz interessiert daran, das KDA in Kooperation mit weiteren Stakeholder der Szene zu bringen, darunter die Sozialbank, darunter auch weitere Akteure in übergreifende Netzwerke und Vereinigungen. Das können die Interesse des Bündnisses Gute Pflege sein. Das kann auch das nationale Aktionsbündnis Impfen sein. Das kann das Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion sein, das Song-Netzwerk Soziales Neugestalten. Und diese Arbeit ist ganz besonders wichtig, weil alleine werden wir das alles nicht erreichen können. Wir profitieren von den Erkenntnissen aller Akteure der deutschen Landschaft und auch der europäischen darüber hinaus. Wir müssen nach wie vor über die Grenzen schauen und uns davon inspirieren lassen, auch was falsch lief in unseren Nachbarländern. Und das heißt, da sehe ich auch einen ganz großen Teil meiner Arbeit. Natürlich bin ich auch dafür verantwortlich, die Finanzen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe auch sicherzustellen und die Hauptamtlichen, sage ich eben, also unsere Kolleginnen und Kollegen des KDAs, da auch als Geschäftsführerin der KDA GmbH Ansprechpartnerin zu sein.
Sehr spannend und vielseitig. Vielen Dank.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Jetzt haben wir ganz viel erfahren über das KDA, über Sie, was Sie auch antreibt. Gehen wir direkt mal in die Pflege und das Thema Pflege, Versorgung. Steigen wir inhaltlich ein und vielleicht so als erster Themenbereich diskutiert auf verschiedenen Ecken, jetzt auch gesetzlich mit verankert, die Frage, wie viele Pflegeplätze brauche ich wo, wer soll dafür zuständig sein, was werden wir zukünftig an Bedarfen haben, worum sollen sich Kommunen kümmern oder auch nicht kümmern. Als ich das so beschreibe, steht eigentlich im Mittelpunkt, warum braucht man Pflegeplanung heute, warum ist das so zentral? Und ja auch ein Bereich, mit dem sich der KDA beschäftigt und auch Expertise mit reingibt. Für Sie, Frau Zerkulen, warum reicht es nicht einfach so laufen zu lassen? Also wir haben Wettbewerb, da wo es von Interesse ist, gibt es Investoren, für die es auch nicht ganz unattraktiv ist, die entsprechend Geld geben oder investieren, neue Pflegeheime bauen und dann entstehen neue Plätze. Können wir ja sagen, der Markt regelt es. Warum brauchen wir eine Planung?
Die Planung ist so relevant wie noch nie. Wir bedauern ja häufig, dass nicht schon vorher gesehen worden ist, dass der demografische Wandel, die Entwicklung uns dahin führt, dass wir natürlich mehr Personen im hohen, auch zum Teil sehr hohen Alter in Deutschland haben werden. Wir sehen es auch bei den europäischen Nachbarländern und wir bereuen ein bisschen diesen Überraschungseffekt. Jetzt sind wir in der Situation und wir haben nicht dafür gesorgt, wir haben nicht dafür geplant. Das heißt, nur den Markt machen lassen würde an sich an dem Gedanken der Planung völlig vorbeiwirken und vorbeimarschieren, denn man hätte nicht die Idee der Planung als Steuerungsinstrument selbst. Der Markt beantwortet Bedarfe. Die Planung versucht, einigen Bedarfen viel eher abzufangen und dem entgegenzuwirken. Wenn Sie den Markt machen lassen, haben Sie keine Chance, den Gesundheitsfördernden und der Gesundheitsprävention überhaupt einen Raum zu geben. Das passiert nur durch Planung.
Sie haben jetzt gerade angesprochen, man braucht da mehr Daten wie Demografie, Pflegequoten, die ja verfügbar sind auf Bundesebene oder auch Landesebene. An welche Daten denken Sie denn da konkret?
Zunächst möchte ich noch sagen, woher diese Daten überhaupt kommen. Und das ist nämlich gerade auch das Spannende. Nicht nur, welche Aussagen brauche ich, welche Daten als Quelle, sondern auch, wer hat die oder wer könnte die denn auch haben. Wir brauchen viel mehr Informationen zum Teil auch über den Wohnraumbestand und auch den altersgerechten Wohnraum. Wir brauchen viel mehr Informationen über Gesundheitsplanungen, über Sozialdaten, Daten, die noch gar nicht erfasst werden, die die Gesundheit und Lebenswirklichkeiten von Menschen in ihrer Häuslichkeit betreffen. Wie werden sie denn versorgt? Auch bevor sie überhaupt gepflegt werden. Was ist die Rolle der An- und Zugehörige? Das sind keine harten Daten, das sind aber Informationen, die notwendig sind, um eben vor Ort dann auch die entsprechenden Angebote überhaupt in den Blick zu fassen. Das heißt, wir haben die demografischen Daten, wir haben auch die Anzahl an Bezieher und Bezieherinnen von Pflegegeld, wir haben auch die Anzahl von Bezieher und Bezieherinnen von Sozialhilfe. Wir haben aber wenig Informationen über, wie wurde zum Beispiel vor Ort das Thema Pflegeberatung wahrgenommen. Gibt es da Angebote? Werden die auch in Anspruch genommen? Wie ist die demografische Struktur auch im Sinne von der Verteilung zwischen Berufstätige, Nichtberufstätige, um auch zu schauen, was kann überhaupt die Rolle von An- und Zugehörige sein? Leben die denn auch noch in der Region? Sind die da auch zur Verfügung? Sind die digital affin tatsächlich, um zum Beispiel über IT-Angebote sich entweder Informationen einzuholen, oder auch kann man sie über digitale Angebote auch erreichen?
Und das sind Daten, die es schon gibt, die ihr zusammentragt, oder sind das auch Daten, die noch erhoben werden müssen?
Alle die letzten genannten Daten, gerade zu den Gegebenheiten in den eigenen vier Wänden, sind Daten, die es zum größten Teil noch nicht gibt. Wir wollen ja auch gar nicht die Situation der einzelnen Personen. Also es geht ja natürlich auch immer wieder um die Frage des Datenschutzes. Es darf ja und muss ja auch nichts erhoben werden, was nicht nützlich ist. Das heißt, wir reden grundsätzlich ja auch dann über eine Anonymisierung von Daten. Aber diese Blackbox der Lebensrealitäten der Menschen, die muss noch geöffnet werden, die muss noch gelüftet werden. Das sind Daten, die es als solches noch nicht gibt. Auch über eine mögliche Triangulierung von Daten von dem medizinischen Dienst, der zum Beispiel jetzt bei Pflegebedürftigkeit natürlich dann auch einspringt, aber auch von den kommunalen Pflegeberatungsangebote, von den Daten der Sozialämter, von den Daten der Gesundheitsämter, weitere Daten auch aus Notfällen in Krankenhäusern. All diese Daten sind relevant, um die Gesamtsituation einer Unterversorgung oder einer Überversorgung in manchen Regionen vielleicht ja auch besser zu erfassen.
Das ist euer Ansatz der lebensphasenorientierten, integrierten Planung statt einer, in Anführungszeichen, einfachen Pflegestrukturplanung, den ihr verfolgt.
Das ist völlig korrekt. Genau, wir verfolgen den Ansatz einer integrierten Alten- und Pflegeplanung, die lebensphasenorientiert ist und die sich insgesamt auch an den teilhabeorientierten Angeboten und sozialer Infrastruktur entlang hangelt. Wir haben im Blick die präventive Gesundheitsförderung und präventive Unterstützungsstrukturen. Wir haben den Aufbau und die Stabilisierung sorgender Netzwerke im vorpflegerischen Bereich, insbesondere im Blick, weil da ist eins der größten Hebel für eine erfolgreiche Planung. Und eben natürlich, und das ist im DNA des KDAs, die Wohnraumentwicklung und die Wohnformen im Alter, die natürlich ganz viel bedingen, wie man lebt und über den Zugang zu den Angeboten, falls es denn welche gäbe.
Und wie passt diese Forderung und der Wunsch nach einer integrierten Planung, Pflege, Sozialplanung mit den kommunalen Realitäten zusammen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch zumindest unterschiedlich ausgeprägt ist in den Kommunen.
Markus, es könnte gar nicht unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Landschaft der Kommunen ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Kompetenzen sind sehr divers, zum Teil auch komplementär zueinander. Wir sind im Austausch mit Kommunen sehr innovativen Planungs- und Steuerungsinstrumente, die dennoch sehr, sehr unterschiedlich erfasst werden und zusammengestellt werden. Das heißt, es gibt Kommunen, die sehr fortschrittlich sind und die da auch vielleicht schon früh erkannt haben, dass da ein Hebel ist für eine bessere Versorgung und eine bessere Steuerung auch und natürlich dann auch zum Teil ein Effizienzgewinn, weil wir haben dann die Vermeidung von Parallelstrukturen zum Beispiel, aber alleine auch die Art und Weise, wie erhoben wird und welche Daten erhoben werden, ist grundlegend unterschiedlich. Das ist sehr, sehr spannend und wir haben natürlich auch an der anderen Seite des Spektrums Kommunen, die keine Mittel haben, die auch die zeitlichen und fachlichen Ressourcen gar nicht haben, um da sehr viel zu investieren oder die schlichtweg, und das ist ja nicht nur in der Pflege, sondern eben auch im kommunalen Bereich so, die schlichtweg trotz Ausschreibungen nicht die richtigen Personen finden, weil da auch Fachkraftmangel natürlich herrscht und sie nicht zwingend diese offene Stelle besetzen können. Das heißt, die Erkenntnis, dass der Bedarf an Kommunalplanern da ist, ist nicht zwangsläufig auch mit einer bereits angestoßenen Ausführung gekoppelt, denn auch hier sind Stellen nach wie vor unbesetzt.
Pflegekommunalplaner, das ist ja sehr unterschiedlich auch in den Bundesländern geregelt. Einige wie NRW sehen es vor, aber es ist nicht so ein Musskriterium. Andere haben dazu gar nichts geregelt. Dritte wieder, da gibt's die einfach. Gibt es da aus Ihrer Sicht heute Unterschiede? Also dort, wo ich schon länger so eine Pflegekommunalplanung installiert habe, sieht man da in der Tendenz heute eine bessere Steuerung, eine bessere Versorgung, ein breiteres Angebot, vielleicht auch eine höhere Verfügbarkeit an Pflegekräften, Betreuungskräften. Sehen Sie da Unterschiede?
Das Thema kommunale Pflegeplanung wurde von der Pflegebevollmächtigten letztes Jahr in Auftrag gegeben und es gibt eine tolle IGES-Studie dazu, die genau diese Punkte auch anspricht. Ich glaube, es gibt ein Fazit, das nicht direkt eine Evaluierung der unterschiedlichen Konzepte ermöglicht, aber der Grundnenner ist das, auch wenn Daten vorhanden sind und auch wenn kommunale Planerinnen und Planer bereits schon länger unterwegs sind, ist der größte Defizit, dass zwar eine Ist-Situation beschrieben werden kann, dass die Ausgangslage dann bekannt ist. Der Defizit besteht aber darin, dass nach wie vor die Maßnahmen nicht ausreichend entwickelt werden können. Und dafür plädieren wir, dass auf alles, was möglich ist, auf der Landesebene als Rahmen zu nennen, was eben standardisiert werden kann, das müsste gemacht werden, dann würde ein Angebot bestehen und das kann dann angepasst werden. Das heißt, ich mache es konkret in einem NRW-geförderten Projekt, das INAP heißt, Integrierte Alten- und Pflegeplanung für NRW, entwickeln wir einen Modellbaukasten. Das ist an sich auf der einen Seite eine Materialsammlung, die standardisiert zur Verfügung steht. Das sind Checklisten und Fragebögen etc. Und das ist andererseits auch die Begleitmaßnahme, sage ich jetzt mal, auch Räume, um sich zu vernetzen, auch zu entwickeln. Beides sind aber, wie gesagt, es ist ein großer Rahmen, eine große Box, woran sich dann bedient werden kann, um einerseits auch die Materialien zu benutzen, die für einen selbst in seiner Kommune relevant erscheinen und andererseits auch keine One-Size-Fits-All-Vernetzungskasten zu haben, sondern eben ganz präzise Formate, die auch für die Realität vor Ort dann auch einen Sinn haben. Und diese Zusammenknüpfung zwischen der Beschreibung der Ausgangslage mit aber auch der Möglichkeit der Maßnahmenentwicklung, das ist ganz besonders wichtig in unseren Augen.
Ja, das INA-Projekt, da durfte ich selbst ja an einem Workshop teilnehmen. Dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Das war sehr spannend. Im April, glaube ich, ist eine Abschlussveranstaltung zum Projekt, findet dann statt. Wie siehst du das? Welche nächsten politischen Schritte sind geplant, um die Ansätze des Projektes auch nachhaltig zu verankern? Oder welche müssten deines Erachtens jetzt getätigt werden?
Ja, das INA-Projekt hatte als Ziel, eine strategische, datenbasierte und integrierte Steuerung und Steuerinstrumente für die Alten- und Pflegeplanung zu konzipieren. Das war ein relativ kurzes Projekt. Die Förderung war ursprünglich von 12 Monaten und wir hatten jetzt noch eine kostenneutrale Verlängerung, daher jetzt die Abschlussveranstaltung im April. Und die Ziele waren ja, diesen Baukasten zu entwickeln und zu konzeptionalisieren, die für eine Stärkung der Kommunen sorgen sollte, dank praxistauglicher Werkzeuge. Diese Werkzeuge wurden entwickelt und stehen jetzt eben quasi zur Verfügung. Unser großer Wunsch ist natürlich, den Einsatz dieser Werkzeuge jetzt weiterhin zu begleiten und auch zu evaluieren. Wir wollen nach wie vor sicherstellen, dass was wir entwickelt haben und konzeptioniert haben, dann auch Anschluss findet und auch in einem ausreichenden Maße den Zwecken auch dient, die es verfolgte. Ganz konkret war auch die Entwicklung eines webbasierten Datenportals vorgesehen und dieses Datenportal muss eben jetzt quasi mit Daten gefüllt werden, damit wir natürlich auch da erproben können, ob wir da das Richtige vorgesehen haben. Und der Modulbaukasten für die Kommunen für eine flexible Planungsgrundlage soll auch noch erprobt werden. Das heißt, das ist jetzt nicht für die Schublade gewesen, ganz im Gegenteil. Wir sind da bereits im Austausch über eine ganz konkrete Umsetzung der entwickelten Maßnahmen oder Produkte, sage ich jetzt mal, für das Portal und eine dann weitere Evaluierung auch angesichts der Praxistauglichkeit.
Also Sie haben etwas entwickelt, sehr konkret. Das soll ein Datenportal geben, das muss mit Daten gefüllt werden. Woher sollen die Daten kommen? Also wer soll sie füllen? Die Kommunen, die Nutzer, klar, öffentliche verfügbare Daten, die Pflegekassen. Was wäre Ihre Idealvorstellung dazu?
Das webbasierte Datenportal, das wir in INAP entwickelt haben und jetzt erprobt werden soll, ist ein sehr visuelles und interaktives Tool für die Darstellung und Analyse von Planungsdaten. Die soll unterstützen in Entscheidungsprozessen für Verwaltung und Politik. Das heißt, das sind die Adressaten des Portals. Wir wollen ein Datenwarehouse zusammenstellen, das eben unterschiedliche Datenquellen und Indikatoren vereint und dann eben auch eine Aufbereitung ermöglicht für die Entwicklungsperspektiven der weiteren Versionen des Portals. Die Daten sind, wie Sie erwähnten, aus den Kommunen zu ziehen. Tatsächlich auch, weil die Routinedaten, die Sie erwähnten, schlichtweg nicht ausreichen, um den Planungsstand abzubilden und ganz, ganz wichtig, um die entsprechenden Steuerungsentscheidungen zu unterstützen. Auch aufgrund der veralteten Routinedaten. Das dauert immer eine Weile, bis man die Pflegedaten von den Pflegekassen zur Verfügung gestellt bekommt, weil ein leichter Verzug in der Bereitstellung beziehungsweise auch in der Aufbereitung dieser Routinedaten besteht.
Wenn man sich das dann so vorstellt, Sie sagen, es soll für die Entscheider sein, gerade auch auf der politischen Ebene, eine Kommune hat ein paar Daten, die sind vorgegeben, weil sie sind verfügbar über statistische Landesämter, Bundesämter etc. und kann dann dieses Webportal mit eigenen Daten noch weiter füttern und daraus dann per Knopfdruck die Bedarfe ableiten oder die Pflegeplanung, Sie haben es ja vorhin beschrieben, in einer höheren Detailstufe, was gebraucht wird. Oder soll es eher so eine unterstützende Funktion haben, auch in der politischen Entscheidungsfindung?
Ich glaube, was ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass wir hier auch einen Schritt nach dem anderen machen müssen. Es ist natürlich derzeit auch in Überlegungen, welche Daten können dazu beitragen, die perfekte Planung zu erstellen. Aber wir müssen ja auch realistisch sein und schauen, was überhaupt zur Verfügung steht. Als bestehende Daten haben wir natürlich zum Beispiel die Anzahl der Pflegebedürftigen und zum Beispiel Alter oder ihr Pflegegrad. Das ist unproblematisch. Wir haben auch Pflegequoten, die uns zur Verfügung stellen, die aber auch alleine nicht ausreichen. Wir haben zum Teil Informationen aus dem SGB V zu medizinischen Diagnosen, die natürlich einen großen Impact auf die Pflegesituation haben. Zum Beispiel die Anzahl an Menschen mit Demenz, an SchlaganfallpatientInnen ist ein relevanter und sehr wichtiger Indikator für eine spätere Pflegebedürftigkeit. Wir haben aber auch, und auch da ist der Übergang zwischen SGB V und SGB XI ganz besonders relevant, wir haben diese Daten aus den Krankenhäusern, sei es eben die Anzahl an Patienten, die aus dem Pflegeheim aufgrund eben einer nicht vorhandenen oder unzureichenden Notarztversorgung dann am Mittwochnachmittag, am Freitagabend und am Wochenende in die Krankenhäuser kommen und die daraus dann auch ja eine sehr wichtige Information jenseits des Grundes, weshalb sie als Notfall eingeliefert werden, das ja ganz oft auch vermieden werden kann. Das sind Notfälle, die entstehen aufgrund eines mangelnden Monitorings, aufgrund einer mangelnden Anzahl an Notärztinnen und Notärzte, insbesondere in ländlichen Regionen. Das sind alles Personen, die auch da viel besser anders notfallversorgt werden könnten. Aber diese Informationen natürlich auch dazu beitragen, ein Gesamtbild über die Bedarfe zu erlangen. Wir haben auch die Daten aus den Pflegeberatungen und natürlich auch die Inanspruchnahme von Hilfe zur Pflege. Die Diskussionen rund um die Kosten in Pflegeheimen hat in den letzten Wochen auch eine große Aufmerksamkeit erreicht. Diese Entwicklung der Kosten, die viele Menschen eben zur Hilfe zur Pflege treiben, da ist ein direkter Korrelator. Je teurer der Platz im Heim, desto höher die Anzahl bzw. der Prozentsatz von Menschen, die Hilfe zur Pflege beantragen. Und das merken wir in Bundesländern wie Bremen oder das Saarland ganz besonders. Das sind die mit den höchsten Kosten und das sind auch die mit der höchsten Anzahl an Sozialhilfeempfänger von Personen, die in Pflegeheimen wohnen. Das sind dementsprechend auch wichtige Daten, aber auch diese Proxy-Indikatoren von pflegenden Angehörigen und von Anzahl an vulnerablen Gruppen oder spezifische Zielgruppen, wie zum Beispiel Einpersonenhaushalte, Kinder und Jugendliche mit Pflegebedarf, darf man ja auch nicht vergessen, Obdachlosigkeit, das ist dann insbesondere in den städtischen Bereichen. Und das sind eben diese zusätzlichen Daten, die auch absolut relevant sind, um konkret auch planen und steuern zu können.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über Daten, woher können sie kommen und Kommunen aus der Sicht der Steuerung. Wie kann man in so einem System sicherstellen, dass man einerseits, ich sag mal, die Betroffenen, also diejenigen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, mit einbezieht? Sie hatten vorhin schon gesagt, Angehörige, Zugehörige, auch ein Thema. Aber ich glaube auch ganz wichtig, die Unternehmen, die diese Dienstleistung zur Verfügung stellen, in welcher Struktur auch immer, ob ambulant, ob stationär, ob Wohnen, ob das in der Pflege ist, ob es Wohnungsbaugenossenschaften sind, ob es ambulante Pflegedienste sind. Letztendlich, ich kann planen, wenn ich keinen finde, der die Leistung zur Verfügung stellt, habe ich genauso ein Problem. Oder ich habe geplant und der Bedarf ist dann doch vielleicht wieder ein bisschen anders. Also wie bekomme ich diese eigentlich zwei wesentlichen Gruppen gut mit in so einen Prozess integriert?
Das ist da, wo wir sehen, dass Planung eben ein Steuerungsinstrument sein soll und nicht nur ein Fortschreibungsinstrument. Die Funktion der Planung ist eben, dass gerade die Kommunen, die bislang hauptsächlich Planung als Berichtsinstrument gesehen und gelebt haben, hier Unterstützung brauchen, um Planung als Steuerungsinstrument zu verstehen. Das heißt, es bedarf einerseits die klare Ableitung von umsetzbaren Maßnahmen, aber eben auch eine evidenzbasierte Argumentation, warum bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind. Und wenn ich die habe, dann habe ich immer noch nicht die Leute, da haben Sie völlig recht, aber ich habe eben die Evidenz in der Hand, um Wohnraumentwicklung, Quartierstrukturen, Caring Communities zu erstellen. Und damit kommt dann noch der dritte Punkt, die systematische Begleitung von der Wirkungsbeobachtung. Weil gerade in Zeiten von Fachkräfteknappheit, steigendem Pflegebedarf, da ist es ganz zentral, dass die Planung nicht nur beschreibt, sondern aktiv eben zur Versorgungssicherheit beiträgt. Das heißt, da gebe ich zeitgleich Argumente in die Hand der Kommunen und auch eine viel detailliertere, zum Beispiel Beschreibung von den zu besetzenden Stellen. Wir haben dann aufgrund dieser Informationen und dieser Einkategorisierung, sage ich jetzt mal, oder auch die Nutzung des Datenportals, geben wir den Kommunen auch wiederum dann mehr Möglichkeiten, die zu besetzenden Stellen wahrscheinlich zu beschreiben.
Das ist dann nachher auch auf kommunaler Ebene, also diese Erkenntnisse, die man hat, die Daten, die man hat, dass die sich in Maßnahmen zeigen, alles auch ein Governance-Thema, um hier Verbindlichkeit reinzubekommen. Also dass Planung tatsächlich in diesen Gestaltungseffekt sich auswirken kann. Seht ihr da Mindeststandards, die auf kommunaler Ebene gegeben sein sollten für entsprechende Governance-Strukturen?
Wir sehen als Ziel die Steuerung durch integrierte Planung und das hat in der Tat eine Auswirkung auf das Verständnis im Planungsprozess. Und wir sprechen beim KDA von Governance-Räumen vor Ort und landesweit. Das heißt, jenseits der Ausgangslageanalyse, der Definierung der Ziele, des Erkennen von Handlungsfeldern, das Beschreiben von Indikatoren, haben wir auch die Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Maßnahmen, die dann wiederum auch gemonitort werden müssen, evaluiert und dessen Wirkung gemessen werden muss. Und das ist alles in einem Partizipationsformate und Prozesse, die bundesweit vereinheitlicht werden müssen. In welcher Art und Weise dann vor Ort sich das auswirkt und wer vor Ort dann auch partizipiert und eingebunden werden kann, ist dann wiederum den Kreisen überlassen. Insofern sind es absolut Governance-Fragen, die einerseits eine Richtung vorgeben, unterschiedliche Schritte definieren, die möglichen Akteure auch identifiziert und dann gegebenenfalls eben aktiviert.
Wie stellst du dir das praktisch vor? Also wie könnte es sein oder wie sollte es sein nach deiner Vorstellung? Im Sinne von Verwaltungsvereinbarungen, gibt es eventuell Zielvereinbarungen, gegebenenfalls mit wem? Gibt es Verantwortungsketten, weil Zielvereinbarungen ist ja dann auch auf Effekte ausgerichtet. Was ist, wenn das nicht erreicht werden kann?
Wir haben die Herausforderung, dass die Daten eben verteilt auf verschiedenen Akteuren und Ebenen liegen. Und wir haben eben auch die Erkenntnis, dass wir bislang keine einheitliche Struktur oder Logik haben. Dazu kommt, und das ist den Punkt, den du gerade adressiert hast, die unterschiedlichen Raumbezüge. Wir haben die Ebenen Land, Kreise, Städte, Gemeinden und sogar auch Einrichtungen oder noch kleinräumiger, sprich Postleitzahl, Straßenzüge etc. Und dann haben wir die weitere Herausforderung, dass es keine Verbindung von Bedarf und Angebot gibt. Und ich glaube, das ist dieser letzte Punkt, den wir eben jetzt adressieren, dass wir sagen, diese Verbindung muss hergestellt werden und der muss eben integriert über SGB 5 und 11 zum Beispiel auch sichergestellt werden.
Und wenn das Thema kommunale Pflegeplanung ja jetzt auch nochmal forciert durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege auf Bundesebene zumindest die Impulse gibt, wenn sich dieses Thema, oder es wird sich ja weiterentwickeln in den nächsten Jahren, was meinst du, woran erkennt man in, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren oder kann auch 5-Jahres-Horizont nehmen, dass eine Kommune wirksam plant, also wirklich plant mit Wirkung?
Ja, die Bund-Länder AG hat im Zukunftspakt Pflege ebenfalls diese wirksame Planung nochmal aufgegriffen und auch das Augenmerk auf die Rolle der Kommunen gesetzt. Und wir sind eindeutig der Meinung, dass nicht nur mehr Daten es besser machen wird, es muss einfach anschlussfähig umgesetzt werden. Das heißt, unsere Erkenntnis auch aus dem INAP-Projekt in NRW ist, dass diese Handlungsempfehlungen ganz besonders wichtig sind und dass es nicht bei den Daten aufhört, sondern dass die Möglichkeiten den Kommunen gegeben wird, auch zu handeln.
Das Gesetz, ich hatte es schon angesprochen, Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, ist ja dieses Jahr in Kraft getreten. Wie ist deine Einschätzung? Ist das ein echter Fortschritt oder ein erster Schritt bei dem Thema Pflegeplanung und wirksame Umsetzung?
Das ist definitiv ein guter erster Schritt. Es muss noch weiter so gelebt werden. Wir haben eine weitere Entwicklung im Auge. Das ist die Gelegenheit, durch den Paragraph 123 SGB 11 Pflegemodellregionen zu erstellen, wo Sorgegemeinschaften, Sorgestrukturen gemeinsam mit den Kommunen umgesetzt werden können und mit Paragraph 124 auch evaluiert werden. Und wir erhoffen uns daraus auch viele Erkenntnisse, die sehr relevant sein werden für die weitere Umsetzung des BEPS.
Wir haben jetzt ganz viel von Planung, Pflege, Versorgungsplanung gesprochen, kommunale Pflegeplanung. Gibt es in den Diskussionen auch einen Punkt, dass man überlegt, wie kann ich es gut auch unterlegen, faktenbasiert mit Daten und dann aber auch in der Struktur, eine gute Struktur herauszuentwickeln, dass ich Pflegekräfte in der Gemeinde, in der Kommune habe? Wesentlicher Punkt, Versorgung ist das eine, oder auch Angehörige unterstütze, das ist die größte Gruppe der Pflegenden, die informelle Pflege. Ist das etwas, was in den vielen Diskussionen mitgedacht wird oder mit überlegt wird, ob wir dort noch besser werden können?
Absolut. Wir sehen das Leitbild der Caring Communities als maßgebend für eine weitere Sicherstellung von Angeboten vor Ort. Im Wesentlichen besteht der Ansatz der Caring Communities darin, die Angebote zu vernetzen und auch die Pflegenden an und Zugehörige mitzudenken bzw. einzubeziehen. Die vielen konkreten Beispiele, die wir aus der Praxis sammeln, ermöglicht es uns, diese Wirkungslogik aus verschiedenen Maßnahmen weiterzuentwickeln und dieses Leitbild der Caring Communities auch zu befestigen.
Und wie schafft man das jetzt in die Kommunen zu bringen? Wie schafft man das, Kommunen befähigt werden, die richtigen Schritte zu gehen? Und Sie haben es eingangs gesagt, wir sind eigentlich schon ein bisschen spät dran, dass wir diese Demografie, wie sie sich jetzt darstellt, haben werden. Das war auch vor 30 Jahren schon klar. Man hat das irgendwie mal ein bisschen weiter weggeschoben. Jetzt kann man es nicht mehr wegschieben. Also wie kann man es wirklich schaffen, dass Kommunen auf einem schnellen Weg befähigt werden, Dinge umzusetzen?
Um Kommunen zu befähigen, sehe ich wirklich 2 ganz zentrale Aspekte. Einerseits müssen sie den Raum haben, um dies auch zu tun. Das heißt, sie müssen es dürfen können. Das ist häufig nicht der Fall. Und sie müssen in den Momenten, wo sie es müssen, also laut deren Aufgabe in der Daseinsvorsorge, müssen sie die korrekten Instrumente an die Hand gegeben werden. Und das fehlt leider viel zu häufig. Konkret einerseits kann es über einen Kompetenzaufbau des Personals bewirkt werden, dass da viel auch gemacht wird, um die entsprechenden Personen zu rekrutieren oder zu schulen und die Ressourcen an der richtigen Stelle einzusetzen. Das heißt auch da, das ist ja nicht nur das entsprechende Personal auch zur Verfügung zu haben, sondern das kann gut sein, dass dann auch Entlastung an anderer Stelle eingeführt werden muss, um die Kapazitäten da freizuräumen. Aber insbesondere braucht es auch die entsprechenden unterstützenden Begleitstrukturen. Was wir damit meinen, ist, dass die Zusammenstellung von Daten oder von Planungsmaßnahmen viel Zeit und Ressourcen kostet und dafür an anderer Stelle Kapazitäten wiederum fehlen. Hier könnten zentralen Unterstützungsstrukturen einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Zum Beispiel, wenn Analyse von Daten oder eben diese standardisierten Vorlagen zur Verfügung stehen und wenn das zentral aufgearbeitet wird und einfach nur sich daran bedient werden kann, dann hat man, denke ich, einen ganz grundlegenden Effekt. Darüber hinweg ein ganz wichtiger Punkt, um auch Kommunen die Attraktivität zu zeigen von solchen Konzeptionen, ist natürlich auch die, ich sage jetzt mal, Vermeidung von Doppelstrukturen, Synergien mit anderen bereits existierenden Vorhaben, vielleicht in Nachbarkommunen oder auf jeden Fall auch im Land. Das heißt, die Planung darf eigentlich nicht an den kommunalen Grenzen enden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil hier entstehen viel zu schnell Parallelstrukturen, Doppelstrukturen, die sehr viel Zeit, sehr viel Geld kosten und die angesichts der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen langfristig überhaupt nicht tragfähig sind. Und das merken natürlich jetzt auch schon die Kommunen. Sie haben das häufige Beispiel von bei mir in der Straße kommen jeden Tag 4 unterschiedliche Pflegedienste, um eigentlich 3 Häuser zu versorgen. Da kann man keinem eine Schuldzuweisung aussprechen, aber es ließe sich eben anhand von Pool-Lösungen der Pflegeversorgung lösen. Dafür müssen aber alle mitspielen, dafür muss man alle an einem Tisch bekommen und dann sind wir wieder bei den Sorgestrukturen und bei den Netzwerken vor Ort.
Ich würde es ja sogar noch ein Stück weiter fassen. Es darf auch an Landesgrenzen nicht Halt machen.
Dann haben wir aber wieder rechtliche Herausforderungen, die sich tatsächlich gar nicht so leicht lösen lassen. Aber Sie haben völlig recht. Ganz häufig hat man ja die Gegebenheit, dass Personen auf der einen Seite der Landesgrenze wohnen, aber auf der anderen arbeiten. Dann sind sie zum Teil von 2 kassenärztlichen Vereinigungen abhängig. Also das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Das ist ja die größere Herausforderung in einem föderalen Land. Und darunter leiden auch viele Kommunen. Das darf man nicht vergessen. Die auch dadurch durchaus ein haushalterisches Defizit verzeichnen und auch Ressourcen ganz anders zur Verfügung stellen können.
Sehen wir auch schon in der Landeskrankenhausplanung, ja, auch auf einer Landesebene. Aber wir haben eben Bürger, die sich auch über die Landesgrenzen für Versorgung hinweg bewegen. Natürlich auch in der Pflege. Dann ist schon durchaus die Frage, was kann ich wo wie zur Verfügung stellen? Das fängt manchmal in kleinen Bereichen an. Dann darf ich vielleicht in NRW nur so bauen und habe Finanzierungsstrukturen. In Rheinland-Pfalz ist es wieder anders. Aber mir ist schon klar, das ist so eine harte Nuss, die werden wir nicht dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten und übernächsten Jahr knacken können.
Ganz unabhängig von den Ressourcen auch der Länder sind ja auch die Angebote, die zur Verfügung stehen, einfach sehr unterschiedlich. Sie erwähnten Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und da gibt es ja ganz unterschiedliche Pflegeberatungsangebote. Das wäre auch eine Idee zu sagen, wollen wir nicht, und das ist ja auch, was die Bund-Länder-AG auch verbreitet hat, wollen wir nicht eine pflegefachliche Begleitung einführen, die zumindest dann ja in ihrer Kernaufgabe bundesweit vereinheitlicht wäre, die natürlich vor Ort unterschiedlich ausgelebt werden kann, aber die einen Mindeststandard setzen könnte. Und diese pflegefachliche Begleitung wäre ein Schlüsselelement in unter anderem der Gesundheitsförderungen, der präventiven Angebote, aber eben auch der Beobachtungen der Pflegebedarfe, der Entwicklungen vor Ort, auch zum Teil dann in der Häuslichkeit. Das würde viele unserer bereits erwähnten benötigten Daten abdecken. Und deswegen setzen wir uns ganz stark dafür ein, dass es eine pflegefachliche Begleitung gibt.
Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Insofern gutes Stichwort. Die arbeitet noch. Wir sind mal gespannt. Erste Ergebnisse kennt man. Sie haben jetzt ganz viel über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie Sie es aus Sicht des KDAs sehen, damit wir letztendlich eine bessere Versorgungslandschaft in Deutschland haben im Pflegebereich. Und damit ist die Altenpflege gemeint, aber Sie haben es vorhin ja auch erwähnt, auch im Kinder-Jugendbereich. Gehen wir mal ein paar Monate vorweg. Es ist Silvesterabend. Woran würden Sie sagen, das war ein erfolgreiches Jahr? Was, glauben Sie, ist realistischerweise für Sie beeinflussbar, umsetzbar? Und sagen, da haben wir richtig was geschafft.
Am 31. Dezember 2026 würde ich sehr gerne darauf anstoßen, dass Bürgerinnen und Bürger verlässliche Pflegeberatungen erhalten, dass diese uns perspektivisch die Informationen liefert, die wir erhalten müssen über die Situationen der Menschen in ihren Lebensräumen und über die unterschiedlichen Lebensphasen hinweg.
Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft, dass Sie da hinkommen, dass das in die Umsetzung gerät. Und danken Ihnen heute für Ihre Zeit, liebe Frau Zerkuhlen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich habe zu danken. Es war eine große Freude, mit Ihnen beide dieses Gespräch zu führen.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.